unserer neuen Folge im Podcast Zebra Talk auf dem gelben Sofa. In der Moderation sind heute Annika.
Hallo.
Lisa.
Hallo.
Und Kaya. Ich. Wir arbeiten alle als Psychologin in der Beratungsstelle Zebra. Kurz nochmal zur Erinnerung: Hier findet ihr ein umfassendes Beratungsangebot im Themengebiet der Weltanschauungsfragen. Als Gästin haben wir heute nochmal Frau Dr. Sarah Pohl bei uns sitzen, unsere Chefin.
Hallo.
Wir sprechen heute mit ihr über einen viralen Trend mit mehr als 37 Milliarden Klicks. Und zwar geht es um das Phänomen Witch Talk.
Und bevor es heute losgeht, auch hier wieder die Einstiegsfrage. Was hast du denn als Gegenstand mitgebracht, den du mit Zebra verbindest?
Ich habe heute was mitgebracht, wo ich einerseits mit Zebra und andererseits auch mit diesem Thema verbinde. Wir haben bei Zebra so einen kleinen Schrein, nenne ich es mal, ein Regalbrett, wo alle möglichen Gegenstände, die im weitesten Sinne mit Weltanschauung zu tun haben, lagern. Da steht alles Mögliche an Gottheiten rum, aber da liegt auch so ein kleines goldenes Pendel. Und mit einem Pendel kann man alles Mögliche an okkulten Praktiken ja machen und ich glaube, das passt einfach ganz gut zu diesem Thema Witch Talk auch.
Ich glaube, das findet man bestimmt auch in einigen der Videos wieder.
Genau.
Gut, dann bevor wir jetzt richtig in die Thematik einsteigen, denke ich, dass unsere Zuhörerinnen es nochmal kurz interessieren würde, wo du jetzt genau herkommst, aus welchem Themengebiet und ja, wie du hier zur Beratungsstelle vielleicht gekommen bist, besonders auch die ZuhörerInnen, die jetzt vielleicht nicht von Anfang an unseren Podcast gehört haben und dich deswegen heute jetzt das erste Mal hier hören werden.
Ja, ich erzähle einfach mal ganz kurz ein paar Sätze zu mir. Ich bin Sarah Pohl und leite die Beratungsstelle, die es jetzt fast 3 Jahre gibt. Also nächsten Monat feiern wir Geburtstag und ich bin schon viele Jahre in diesen Themengebieten unterwegs. Davor war ich lange Jahre in der parapsychologischen Beratungsstelle. Da haben wir uns eben auch viel mit dem Thema, um das es heute gehen wird, beschäftigt. Und ja, habe zu der Thematik auch promoviert und viel geforscht und alles Mögliche geschrieben, an Büchern auch. Ja, genau, so viel erstmal.
Dann würde mich mal interessieren, was denn dieser Begriff Witch Talk bedeutet und vielleicht auch, das ist ja ein englischer Begriff, könntest du auch mal kurz beschreiben, was er denn auf Deutsch übersetzt heißt?
Ist eigentlich so eine Neukreation, kann man sagen. Witch, Hexe, und Talk ist kommt vom TikTok. TikTok kennt ihr alle und kennen die meisten wahrscheinlich. Gerade die jüngere Generation treibt sich seit einigen Jahren sehr auf TikTok rum. Auf TikTok kann man sich so ganz kleine Videoclips anschauen. Man kann selber Videoclips einstellen. Ist eigentlich sozusagen so eine Form von Social-Media-Plattform.
Mhm. Also TikTok ist eigentlich so eine Plattform wie YouTube, nur eben mit meist kürzeren Videos und eher vielleicht eine jüngere Zielgruppe gerichtet.
So würde ich es jetzt mal beschreiben, ja, genau.
Und was sieht man denn da, wenn man jetzt Witch Talk eingibt? Was kommen da dann so für Videos? Wie kann man sich das dann vorstellen?
Ja, wenn man diesen Hashtag eingibt, das habe ich gestern Abend tatsächlich auch mal gemacht nochmal in Vorbereitung auf diesen Podcast und habe mir noch ein bisschen Witch Talk Sachen angeguckt und man findet eine ganz bunte Mischung. Zum einen findet man junge Menschen, die alle möglichen Zauberrituale machen. Also die füllen alle möglichen Ingredienzen in Gläser rein und geben Anleitung, wie vermehre ich Geld zum Beispiel. Und dann kann man da alle möglichen Zutaten in ein Glas machen, gut schütteln, ein paar Tage stehen lassen und hat dann ein Tool sozusagen, ein Zaubertool, um Geld zu vermehren. Es gibt alle möglichen anderen Zaubersprüche, Schutzzauber, Zauber im Garten. Also es gibt eigentlich da nichts, was es nicht gibt an Dingen, die man sich mit irgendwelchen Sprüchle oder Ritualen herbeizaubern kann. Und wir finden aber auch so die großen Klassiker an Techniken aus dem okkulten Bereich wie Pendeln, Kartenlegen, Tarotkarten eben, Wünschelruten und so weiter. Also all das, was wir eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten kennen in diesem Bereich, wird da auch nochmal aufgekocht. Und wir finden vor allem ganz, ganz viele junge Menschen, die alles Mögliche da an Anleitungen hochladen, zum Teil auch gleich verlinken auf ihren Etsy-Shop, dass man sich eben die Zutaten kaufen kann oder auf ihre anderen Seiten verlinken, wo man Tutorials und Kurse bei denen auch zum Teil buchen kann.
Also, weil du es gerade auch gesagt hast, ich versuche immer wieder die vielleicht unbekannten Wörter einfach nochmal mit zu erklären. Dieser Etsy-Shop, das ist eben eine Möglichkeit oder eine Möglichkeit eben auch direkt zu verlinken und somit Geld zu verdienen, um Produkte zu vermarkten, gell?
Genau, da kann man so alles Mögliche sich kaufen, Kristalle kaufen und andere DIY-Produkte kaufen oder Zutaten kaufen.
Also wenn ich jetzt das alles so höre, gerade auch Hexen, denke ich irgendwie eher so ans Mittelalter. Heißt das im Prinzip, dass einfach so sehr alte Praktiken jetzt wieder aufleben und sich wiederholen oder kommen da jetzt auch neue Dinge hinzu?
Also es adaptiert zum einen an diesen Wicca-Kult, an diesen Hexenkult, der im Neopaganismus, im Neuheidentum wurzelt, den wir in England, von England ausgehend erleben. Und zum anderen kommen, finde ich, aber auch ein paar neue Sachen mit dazu. Also wir erleben einfach auch was sehr Neues in dieser Form von Selbstvermarktung, die da gerade stattfindet und in dieser Art und Weise, wie sozusagen sowas gerade trendet und wie sehr viele Menschen einfach da auch partizipieren und mitmachen. Wobei auch das nicht komplett neu ist. Also wir haben immer mal wieder so okkulte Trends gehabt in den letzten Jahren. Da kann ich vielleicht nachher auch noch 2, 3 Sätze zu sagen mit der Charlie-Charlie-Challenge und so weiter, wo wir immer wieder merken, ah ja, in dieser Challenge-Form oder in Verlinkung mit YouTube damals gab es schon immer mal wieder so kleinere Okkultismuswellen, die diese Spielerei mit okkulten Inhalten, mit dem Jenseits, mit Geistern und so weiter in den Fokus gerückt haben.
Ich glaube, Luisa, da würde ich jetzt mal deine Rolle ganz kurz mal klauen und wollte nochmal fragen, du hattest 2 Begriffe gesagt, die es vielleicht bei denen es ganz gut wäre, wenn wir die nochmal kurz erklären. Zum einen Neopaganismus und Wicca.
Neopaganismus bezeichnet ist einfach so ein Sammelbegriff für dieses Neuheidentum. Und das Neuheidentum ist eigentlich eben ja, so eine Wiederentdeckung heidnischer Rituale. Da geht viel sozusagen auch um eine neue Verbundenheit mit Natur, um ein Anknüpfen an dem, was man sozusagen in den keltischen Traditionen und so weiter gemacht hat. Es ist eigentlich so eine Sammelbezeichnung für alle möglichen Bewegungen, für Druidenorden zum Beispiel, die am Entstehen sind, für bestimmte Musikrichtungen, die aber auch damit reingeordnet werden können. Und Wicca ist eigentlich diesem Neopaganismus zugeordnet und bezeichnet im Speziellen Menschen, die diese Hexenkultur aus dem Mittelalter nochmal für sich neu entdecken und aufleben lassen.
Und was ist da so das gemeinsame Element bei all diesen verschiedenen Strömungen? Ist es diese Naturverbundenheit?
Ich würde mal sagen, ja genau, dieses Back to the Roots, also zurück zu was Altem, wo wir schon kennen aus unserer Kultur, aber auch so ein bisschen diese Elemente von wir füllen das mit neuen Ideen, kombinieren da vielleicht also auch so im DIY-Sinne verschiedene Ansätze miteinander. Sicherlich eine Faszination am Alten, am Mittelalter, an unseren Wurzeln, aber auch eine Faszination an ja, Natur, Heilkunde. Sehr viele Elemente, die wir heute auch in anderen esoterischen Bezügen finden, wo man feststellen, ja, viele Menschen sehnen sich ja eigentlich auch so zurück zu den Wurzeln, zu Wissen, wo vielleicht auch mal vorhanden war, wenden sich wieder magischen Ritualen zu. Ja, es würde ich aber sagen, eine wilde Melange aus vielem. Das ist jetzt nicht so eine einheitliche Bewegung.
Und kannst du dir dann erklären, warum das gerade jetzt so boomt auf TikTok zum Beispiel?
Ich würde mal sagen, so in den letzten 2 Jahren haben wir ja alle in einer sehr besonderen Zeit gelebt. Die Pandemie hat sehr stark auch für Isolation gesorgt. Es war eine große Krise und Krisen machen Menschen anfälliger für Sinnangebote. Wenn Menschen in der Krise sind, wünschen die sich sehr viel stärker irgendwie was, wo sie wieder Sinn im Leben haben. Und das ist ja eigentlich, finde ich, so eine sehr partizipative Form von Sinnsuche und Sinnfindung. Man kann selber sozusagen Dinge tun, damit es einem besser geht. Also man kann selbst aktiv werden, es ist super gut zum Nachmachen, man kann kleine Zaubereien veranstalten. Also es hat einen hohen Nachahmungseffekt, es hat einen hohen kreativen Effekt und es bedient eben dieses Bedürfnis nach spiritueller Weiterentwicklung, nach Lebenssinn. Und ich glaube, gerade im Moment sind schon viele, gerade auch junge Menschen, auf der Suche nach irgendwas, wo Halt gibt, wo Struktur gibt, wo Orientierung gibt, weil ja viel auseinanderbricht. Wir haben große Krisen gerade von historischem Ausmaß, würde ich sagen. Und ich glaube, diese Unsicherheit spiegelt sich vor allem auch in dieser jungen Generation wieder, die nicht wissen, wie es mit der Natur weitergeht, die dann jetzt vielleicht auch nochmal verstärkt an naturverbundenen Formen von Spiritualität anknüpfen.
Hm. Ja, also ich finde es auch ganz spannend, wie differenziert du das Thema beleuchtest. Also du hast jetzt gerade auch davon gesprochen, dass es eben auch vielleicht ein sehr positiver Trend auch sein kann für viele Jugendlichen, weil man sich damit identifizieren kann, weil man selbst mitmachen kann, vielleicht auch mal die Möglichkeit findet, sich jetzt auch in Krisensituationen mit Spiritualität, mit sich selbst oder mit der Natur zu beschäftigen. Finde ich alles ganz wichtige Punkte und kann ja auch erklären, warum das gerade eben mit Fahrt aufgenommen hat, das ganze Thema. Und wahrscheinlich schauen wir uns jetzt oder später auch nochmal die anderen Seiten mit an, die vielleicht auch so einen Trend mit beinhalten kann. Sollen wir das jetzt gleich machen?
Gerne. Ich meine, jede Medaille hat ja auch eine Kehrseite. Ganz richtig, so wie du sagst. Also es gibt natürlich sehr viel Positives dran, wenn Menschen sich auf den Weg machen und am Suchen sind. Aber es gibt da auch Risiko, dass man auf so einer Suche oder ja bei diesem Rumexperimentieren irgendwie vielleicht sich auch ein bisschen auf Irrwege begeben kann. Ich würde niemals generell sagen, das ist jetzt gefährlich, sondern es gibt einfach gewisse Risiken, auf die man vielleicht hinweisen muss. Zum einen, also ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es eine gewisse Schnittmenge gibt in einen Bereich, der sich einer ähnlichen ja, Bildsprache bedient. Also die Runen und andere neuheidnische Symbole finden wir auch in rechten Ideologien wieder. Und das ist erstmal eine Schnittmenge. Das muss überhaupt nicht bedeuten, dass man jetzt irgendwie rechtsideologisch orientiert ist. Aber es kann einen Zugang in diesem Bereich schaffen. Oder eben in den schwarzmagischen Bereich, in den satanistische Bildsprachen finden wir eben auch immer mal wieder in diesen ganzen Dingen, die wir da bei Witch Talks sehen. Und auch das kann sozusagen einen Zugang in diese Richtung schaffen. Das sind zum einen sozusagen, würde ich mal sagen, kann sowas wie so ein Einstieg sein oder eine Normalisierung. Zum anderen befördert es ein Stück weit ja auch magisches Denken. Also ich mache da magische Rituale und bin eigentlich da sehr in einem magischen Denken drin. Wenn ich hier irgendwas tue, dann erfüllt sich was. Das ist eine prima Sache, solange die Dinge gut gehen. Also solange ich dann wirklich Glück habe und die Sachen laufen. Manchmal kann sowas auch kippen und Menschen sagen, ich werde hier auf einmal vom Pech verfolgt. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Also in dieser Logik dieses magischen Denkens kann sich sozusagen genau auch das Gegenteil, der gegenteilige Effekt einstellen und man bekommt Angst und sagt vielleicht, Wahnsinn, hier höhere Kräfte am Werk, die dafür sorgen, dass bei mir gerade gar nichts mehr gut läuft, dass ich eigentlich nur noch Geld verliere oder mein Partner sich von mir getrennt hat. Vielleicht liegt das irgendwie an den Naturgeistern oder an was auch immer, das kann gerade eben beim Misserfolg, finde ich, schnell auch sehr kritische Ausmaße annehmen, die wirklich hin bis zu großen Ängsten gehen können. Und ein ganz dritter, ganz wichtiger Punkt ist diese Kommerzialisierung, die wir gerade erleben. Und das ist was, wo mir echt am Herzen liegt. Es entwickeln sich eigentlich kaum mehr authentische Jugendtrends, sondern ganz schnell sind da auch wirtschaftliche Interessen mit verknüpft und wir haben eine ganz rasche Kommerzialisierung. Das kann man ganz gut beobachten, auch an dem, was so in den letzten Jahren los war, dass sobald so ein Trend am Entstehen ist, immer wieder auch Profiteure auf so einen fahrenden Zug aufspringen, die da eine Möglichkeit wittern, Geschäfte zu machen. Und das kann man wunderbar bei Witch Talks sehen. Da gibt es jetzt wirklich so die Star-Hexen, die sich absolut professionell inszenieren und zum Beispiel Tutorials anbieten, wie werde ich zur Hexe, für schlappe 2.000 Euro ein Online-Tutorial anbieten, die wirklich super überteuerte Produkte verkaufen, die man braucht, um vermeintliche Zaubertinkturen herzustellen und so weiter. Und diese Kommerzialisierung finde ich einen Punkt, wo nicht ganz unkritisch zu sehen ist. Es ist nicht nur einfach nur ein Loch, wo es in den Geldbeutel reißen kann, sondern das kann tatsächlich auch zu Abhängigkeiten führen, dass eben ja, sich Hexen als Problemlöser inszenieren und genau das passiert, was wir vielleicht auch in diesen Coaching-Podcast-Folgen und so schon gehört haben, dass Anbieter sagen, ich erziele hier eine gezielte Abhängigkeit und vereinnahmen sozusagen dieses suchende Interesse junger Leute, um damit Kapital draus zu schöpfen.
Ist das denn jetzt etwas Neues, dass jetzt so okkulte Trends dann kommerzialisiert werden? Du hast das gerade so herausgestellt.
Nee, gar nicht. Das kann man, finde ich, seit 20 Jahren richtig gut beobachten. Vor 30 Jahren, so in meiner Jugend, war es noch im Gläserrücken zu machen und zu pendeln. Das wurde damals ja von Bravo befeuert. Und jetzt in den letzten Jahren gab es immer mal wieder so kleine okkulte Wellen. Haben wir zum Beispiel eben, das hatte ich vorher schon erwähnt, Charlie Charlie gehabt. Und Charlie Charlie war ja so eine Challenge, da hat man zwei Stifte aufeinander gelegt, eine Ja-Nein-Frage gestellt, und dann hat sich der Stift meistens durch irgendwie Windhauch oder kleine Bewegungen bewegt. Und im Prinzip war dieses Spiel ja ein gezielter Werbegag von einem Filmemacher, der dadurch seinen Film promoten wollte. Also wurde da auch das okkulte Interesse junger Menschen ausgenutzt, um einen Film zu promoten. Wir haben die Bloody Mary Challenge, also auch so eine ja, okkult angehauchte Challenge, wo man sich vor den Spiegel stellt, im Kreis dreht, ein paar Kerzen anzündet und dann passiert irgendwas. Und auch die Challenge wurde ganz schnell ausgeschlachtet. Es sind Internetspielchen dadurch entstanden. Es wurde ein Tablet-Spiel konstruiert damals. Also eine ganz rasche Kommerzialisierung oder ein ganz großer Klassiker, Ouija. Das ist ja ähnlich wie Gläserrücken. Man hat so eine Blanchette und legt die Finger drauf und kann dann da irgendwie auch Vorhersagen für die Zukunft bekommen. Und auch das ist gerade im Zusammenhang mit der Promotion von einem Film, der genauso hieß, auch gelaufen. Und wurde sozusagen gezielt als Trend eigentlich eingeführt damals. Also ich finde, ja, ist jetzt echt nichts Neues und finde es eigentlich echt kritisch, dass man gerade so okkulte Trends an Jugendliche ranträgt oder mit vermarktet, weil eben dadurch auch teils Ängste und alles mögliche andere ausgelöst werden kann.
Du hattest gerade schon angesprochen mit Filmen und so. Wenn ich daran jetzt denke, kommt mir sofort auch Supernatural in Sinn zum Beispiel oder Harry Potter. Würdest du sagen, das sind auch so eine Art Trendsetter oder dass sie das dann befeuern?
Harry Potter ist, finde ich, ja so ein bisschen, die haben so ein ganzes Universum erschaffen von Hexen und Zauberern. Und das mag vielleicht möglicherweise ja auch mit den Weg in diese Witch-Talk-Bewegung geebnet haben, dass sozusagen ja, über Hexen und Zauberer zu sprechen salonfähig ist. Und dass es ja wirklich ein toller Hype war, der da ausgelöst wurde. Ist sicherlich mit ein Element dieses Interessens an Magie, an Fantasy, an Okkultem. Wir Menschen lieben Geschichten, wir tauchen alle gerne in Fantasy-Welten ab und das macht vielleicht einen etwas tristen Alltag etwas bunter, sich in so einer Welt zu verlieren beim Lesen. Und es macht es natürlich noch etwas bunter, wenn man da selber sozusagen auch ein bisschen mitspielen kann und Rituale machen kann.
So ein bisschen was zum Anfassen hat dann.
Genau.
Jetzt würde mich mal interessieren, wenn ich beispielsweise als Mutter oder als Freundin mitbekomme, dass eben meine Tochter oder meine Freundin sich diesem Witch Talk zuwendet. Was würdest du da empfehlen? Auf was für Punkte soll da vielleicht Wert gelegt werden? Oder wohin sollte ich vielleicht das Gespräch führen oder richten?
Also zum einen sollte man jetzt nicht sofort super alarmiert reagieren und es dem Kind oder Jugendlichen verbieten oder ausreden, sondern vielleicht eher das so ein bisschen mit einer Neugierde mitverfolgen und schon auch nachfragen erstmal und sich interessiert zeigen und gucken, was macht mein Kind denn da, mein Jugendlicher, womit beschäftigt er sich? Mit Verboten stößt man in dem Alter meistens eh ganz schnell auf taube Ohren und macht die Sachen nur noch interessanter. Aber ich würde einfach sozusagen eine gute Gesprächskultur mit einführen in der Familie und gucken, dass man darüber spricht und über das spricht, was Kinder, Jugendliche dabei erleben. Vielleicht auch wirklich sich mal erzählen lässt, okay, haben sie da irgendwelche magischen Rituale nachgemacht? Was ist passiert? Was halten sie davon? Das kann so eine Einladung sein, finde ich, für sehr spannende Gespräche in der Familie. Das kann man gut nutzen, um über Sinn zu sprechen, um über Lebensziele zu sprechen. Über was wünschst du dir da eigentlich? Ja, du hast ein Ritual gemacht für mehr Glück oder mehr Geld oder Partnerschaft oder was auch immer. Das kann ja irgendwie auch ein ganz spannender Gesprächsanlass sein als Familie. Wenn man aber spürt, oder ist jemand doch sehr, sehr viel stärker drin und entwickelt vielleicht auch Abhängigkeiten oder Ängste und kann sich davon ganz schwer lösen, ist es doch auch vielleicht gut, ab einem gewissen Punkt vielleicht auch hier mal anzurufen, sich eine Einschätzung zu holen, vielleicht auch mal eine Unterstützung zu holen oder mit dem Kind oder Jugendlichen auch vorbeizukommen.
Du hattest es ja jetzt gerade schon mal angesprochen. Gibt es denn da bestimmte Anzeichen, an denen man erkennt, dass es vielleicht gerade eher in eine kritische Richtung abrutscht?
Das ist eine gute Frage. Jeder Mensch ist anders. Und ich glaube, Eltern sind immer Experten für ihr Kind. Und da können wir jetzt nicht so einen 10-Punkte-Plan rausgeben, an den und den Anzeichen merke ich, mein Kind ist gefährdet, sondern ich würde erst mal sagen, also als Eltern sind sie jeweils Experten für ihr Kind und spüren am ehesten, der treibt mein Kind was um, hat Sorgen. Nicht jedes Kind teilt sich unbedingt so mit. Deswegen lässt sich das jetzt nicht an bestimmten Anzeichen festmachen, aber ich glaube, wenn es vielleicht einen Rückzug gibt, eine starke Verhaltensveränderung, ist es immer ein Anlass, mit dem Kind in ein Gespräch zu gehen und zu gucken, steckt da irgendwas an Kummer, Noten, Sorgen dahinter, teilt sich das Kind mit, der Jugendliche mit. Ja.
Und gerade diese Tipps, die du gerade gegeben hast, sozusagen für die Eltern, für die eigenen Kinder, sind ja auch ähnlich dann eben im Freundeskreis. Also auch da, wenn man merkt, die Person, die zieht sich mehr und mehr zurück, dass man einfach ins Gespräch kommt, interessiert nachfragt. Natürlich ist da nochmal eine andere Verantwortung, wie wenn es die Eltern- und Kindbeziehung betrifft, aber auch da natürlich miteinander ins Gespräch kommen.
Also ich habe mich jetzt auch noch die ganze Zeit gefragt, wir reden ja hier von Hexen, die das auf TikTok dann machen oder so, aber ist das eigentlich jetzt eine Jobbeschreibung?
Berufsprofil Hexe sozusagen.
Ja, genau.
Ich würde sagen, manche haben sich ja wirklich, das hatte ich mal bei Kommerzialisierung vorher angesprochen, wirklich zum Job gemacht und verdienen damit echt gutes Geld, dass sie ihre Dienste als Hexe anbieten. Das finden wir auf dem Esoterikmarkt total oft, dass Menschen in irgendeiner Weise ihre Dienste als Schamane anbieten, als Medium, als Auraleser, wie auch immer. Und da kann man genauso gut seine Dienste auch als Hexe anbieten und sagen, ich lege die Tarotkarten, ich orakel was, ich gucke in die Zukunft. Also all das, was da sozusagen gemacht wird, lässt sich wunderbar vermarkten. Ich mache für jemand anderen einen Schutzzauber, weil ich besondere Fähigkeiten habe. Und auch in der Szene ist so diese Hierarchisierung ja drin. Das ist sozusagen die Neuanfänger, das sind die Baby-Witches bei TikTok. Und erst wenn man ein Weilchen drin ist, sozusagen, ist man eine richtige Hexe. Und da sehen wir sozusagen, es gibt schon Zuschreibungen, da sind welche mit besonders guten Fähigkeiten und die inszenieren sich da ja auch regelrecht als die Hexe XY und bieten tatsächlich diese Dienste auch an. Da kann man sich sozusagen gegen Geld mal in die Karten schauen lassen. Ist in dem Sinne, würde ich mal sagen, durchaus eine Form von Berufsbezeichnung.
Aber ist es dann, also du hast ja gesagt, es gibt die Baby-Witches und wenn man länger dabei ist, ist man dann eine richtige Hexe dann irgendwie. Aber hat man da eine Art Ausbildung oder irgendeine, also Qualifikationen oder?
Ja, das ist wieder so eine Sache. Also Hexe ist ja keine geschützte Berufsbezeichnung, ähnlich wie der Begriff Coach. Innerhalb der Wicca-Szene wird das übrigens sehr kritisch diskutiert. Die sozusagen mit einer gewissen Ernsthaftigkeit jetzt schon seit einigen Jahrzehnten betreiben, sagen, das ist jetzt eigentlich gar nicht so cool, dass es in so einer Form trendet. Die interessieren sich ja alle gar nicht wirklich für spirituelle Weiterentwicklung oder streben nach Weisheit, sondern die wollen da einfach nur mal so einen schnellen Erfolg haben und ein bisschen mehr Geld im Portemonnaie haben. Denen geht es sozusagen um so eine Wellness-Orientierung. Denen geht es irgendwie so ein bisschen um Selbstinszenierung, Kommerzialisierung, also das wird in dieser Wicca-Szene sehr, sehr kritisch gesehen, dass da jetzt auf einmal so ein Trend eigentlich aus was, wo in dieser Szene, den ja als heilig gilt, gemacht wird. Das zum einen und zum anderen sozusagen, der Begriff verschwimmt dadurch natürlich umso, also total stark. Es ist im Prinzip ja jedem selber überlassen, was für Qualifikationen er meint zu brauchen, um sich eben Hexe zu nennen. Also im Prinzip, ja, könntest du Kaya morgen auch sagen, ich starte jetzt als Hexe durch und würde ich ja auch mal Pendel ausleihen und irgendwie loslegen und einfach ein paar kleine Filmchen drehen und sagen, ich habe jetzt hier ein paar Rituale und zack, also wenn du es geschickt anstellen würdest, könntest du da auch irgendwie von diesem Trend profitieren und bräuchtest da jetzt nicht irgendwelche Qualifikationen und Ausbildungen, müsstest überhaupt nicht. Also bei dir der große Vorteil, dass du Psychologin bist und einfach auch vielleicht noch weißt, inwiefern sind die Leute wirklich belastet, die da zu dir kommen und würdest vielleicht, also so wie ich dich kenne, die definitiv dann auch noch weiterschicken an den Psychologen. Und das fehlt ja eigentlich diesen ganzen selbstinszenierten Hexen. Die haben also die da jetzt gerade so ihre Dienste anbieten, haben ganz viele überhaupt keine Ahnung von Psychologie und machen einfach mal, nehmen da Geld für und verkaufen, finde ich, zum Teil da ja, recht fragwürdige Problemlösestrategien teils auch.
Gibt es denn Kriterien, die ich eventuell irgendwie selbst haben kann, wenn ich jetzt auf der Suche bin nach einer guten Hexe? Was wäre jetzt etwas, was dann gut zu mir passen könnte?
Ich formuliere es mal so, man kann sich selber die beste Hexe sein. Also erstmal finde ich sozusagen ganz wichtig, Selbstinitiative zu zeigen. Wenn ich selber sage, ich brauche da eine Problemlösung, ist es schon ein erster Schritt zu sagen, ich lasse es nicht lösen, ich gebe das nicht ab an jemanden, dem ich eine Autorität zuschreibe, dem ich sozusagen zuschreibe, er ist besser als ich, du bist selber der Experte für deine Probleme und für deine Lebensthemen. Und natürlich können einige dieser Dinge, die da gemacht werden, vielleicht hilfreich sein, so ein paar intuitive Techniken auszuprobieren und zu sagen, ich mache eine Traumreise mal, kann vielleicht hilfreich sein, um ein bestimmtes Problem anzugehen und zu lösen. Es kann auch eine hilfreiche Sache sein, irgendwas zu machen, irgendein Ritual zu machen, Rituale wirken. Aber ich finde immer wichtig, mach selber und überleg dir sozusagen, mit welchem Ziel du das machst und was für ein Problem du da eigentlich lösen willst. Damit ist sozusagen ein ganz großer erster Schritt in Richtung Problemlösung getan, wenn du selber sagst, ja, ich werde mir meiner Ziele, meiner Probleme, meiner Themen bewusst und ich delegiere das eben nicht an eine Hexe. Insofern, das mag ich eigentlich an dem Trend, dieser Punkt, dass manche Menschen damit auch ihre Probleme oder ihre Themen selber in die Hand nehmen. Ich glaube, wichtig wäre es da noch stärker zu sensibilisieren, wo könnte ich mir denn tatsächlich auch mal Hilfe holen, nicht von der Hexe, sondern wo bräuchte es dann vielleicht auch mal Hilfe von einem Therapeuten oder ja, jemand anderem Professionellen in diesem Bereich. Und gerade wenn man merkt, ich bräuchte da wirklich Hilfe, ich schaffe das nicht allein, würde ich auf gar keinen Fall zu einer Hexe gehen, sondern würde mir eher Hilfe bei einem Therapeuten oder bei einem Seelsorger oder so holen.
Was mir dazu noch einfällt, also noch viele Schritte weiter vorne, wenn es vielleicht um eine Entscheidung geht, die ich in meinem Leben fällen möchte, dann könnte es auch spannend sein, tatsächlich mal ein Pendel zu verwenden und mal so zu sehen, bin ich denn mit dieser Entscheidung zufrieden, die mir da das Pendel vorzeigt? Und dann habe ich auch einen guten Eindruck, so zu merken, ach nee, eigentlich hätte ich gerne lieber, dass das Pendel dahin ausgeschwungen wäre. Und dann habe ich ja auch so ein Anzeichen beispielsweise, dass ich mich eher dafür entscheiden
könnte. Spannender Aspekt, solange ich dieses Pendel nicht überhöhe und sage, da sind jetzt die Geister am Werk, sondern solange ich sage, da ist mein Geist am Werk. Weil da kann es eben auch sehr schnell kritisch werden, wenn ich sage, ja, ich delegiere das jetzt ans Pendel und lasse sozusagen die Geister entscheiden und gebe da so ein Stück weit eben auch an irgendwelche anderen Instanzen ab. Wichtig ist, sich bewusst zu machen, das ist eine Technik, da sind eben kleinste Bewegungen von mir selber am Werk, aber das kann sozusagen vielleicht dann auch mal helfen, so ein bisschen intuitiv mir selber auf die Sprünge zu helfen. Es ist einfach gut, das sozusagen konzeptionell richtig zu verorten für sich. Viele Menschen machen das mit einer ganz anderen Vorstellung. Die sagen, ah ja, da komme ich dann in Kontakt mit meinen Ahnen, mit der spirituellen Welt, was auch immer. Und das kann dann wieder Ängste auslösen oder eine Entscheidungsfähigkeit vielleicht eher nochmal irritieren, weil ich sage, eigentlich wollte ich diesen Typen nicht heiraten, aber das Pendel schwingt die ganze Zeit in die andere Richtung. Ich hatte mal eine Frau tatsächlich in der Beratung, die hat auch angefangen, irgendwelche Orakel ständig zu befragen. Und die war dann gar nicht mehr alleine entscheidungsfähig. Die musste die Farben ihrer Gardinen mit dem Pendel oder mit dem Orakel abstimmen, weil sie sich selber diese Entscheidungsfähigkeit nicht mehr zugetraut hat. Also die hat es eher weggeführt von ihrer eigenen Intuition. Das kann sozusagen in einem Extremfall passieren, dass es nicht die Intuition unterstützt, sondern eher so weit geht, dass man sagt, ich delegiere das dann nach außen. Und wenn das Pendel es mir nicht richtig sagt, dann rufe ich vielleicht doch mal bei einer Hotline an, bei einem Wahrsager, der mir das dann sagt. Das könnte auch so eine Einstiegsdroge in diese ganze Welt der Wahrsagerei sein.
Ja, echt spannend. Und ich glaube, in dem einen oder anderen, was du jetzt gesagt hast, findet man sich selbst auf jeden Fall auch wieder. Manchmal ist es ja auch schön, wenn einem beispielsweise Entscheidungen abgenommen werden oder ja, es ist ja auch nett, wenn man irgendwie auf Social Media unterwegs ist und einem da einfach viele Inputs gegeben werden und von Dingen, die man irgendwie selbst mal ausprobieren kann. Ja, aber trotzdem, wenn man jetzt wirklich selber merkt, irgendwie tut mir das nicht gut oder ich entferne mich von mir selber, auch vielleicht wenn man im jüngeren Alter ist, was kann ich jetzt wirklich konkret machen? Könnte ich jetzt einfach beispielsweise bei Zebra anrufen und darüber sprechen oder kann ich herkommen? Was wären da jetzt beispielsweise so konkrete Schritte?
Ich würde sagen, gar nicht erst warten, bis man total verunsichert ist, sondern wirklich auch schon, wenn man merkt, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, gerne zum Hörer greifen. Das ist vielleicht nicht ganz so in bei den jungen Menschen. Deswegen kann man auch uns einfach schreiben.
Bei Instagram.
Bei Instagram kann man uns auch schreiben, genau. Oder eine Mail so schicken über unser Kontaktformular und wir können dann überlegen, wann wird es mal passen oder welches Format wäre denn mal passend. Also einfach mit uns Kontakt aufnehmen und dann könnten wir einfach, das ist ja oft individuell, nochmal gucken, was braucht es da, was kann vielleicht helfen und eben nicht so lange abwarten.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, auch hier in unserem Podcast erneut zu sprechen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und auf hoffentlich ein baldiges nächstes Mal.
Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf deinen TikTok-Algorithmus, was der so macht jetzt am
nächsten Tag. Ja, genau. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank euch und mal gucken, wenn es mit Zebra nicht läuft, starten wir vielleicht alle bei Wittstock durch.
Schauen wir mal. Okay, bis bald. Macht's bunt.